Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Heute fast erst recht schön, dass ihr dabei seid, weil genau in einem Monat beginnen die Playoffs. Ja, ne? Ole guckt schon. Entschieden ist aber deshalb noch lange nichts, ne? Also ich meine, Playoffs, Play-In, Heimvorteil. Sogar das MVP-Race ist wieder so ein bisschen offener. Es wird vielleicht immer offener. Entsprechend gibt es natürlich diverse Fragen und noch diversere Antwortmöglichkeiten. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber. Der niemals, wirklich niemals unrühmliche
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und nachdem wir heute den Briefkasten öffnen und wieder unser beliebtes Frage-Antwort-Spiel spielen, wollte ich auch gerne mit einer Frage einsteigen. Wie wahrscheinlich, Ole Freaks, ist ein Finale Bucks Lakers?
Also, mit der Hälfte gehe ich mit. Mit den Lakers weiß ich nicht, wobei ich auch sagen muss, dass der Westen mich echt im Moment verwirrt und ich kein richtig geiles Team sehe. Eben. Die Lakers sind immerhin gut drauf.
Ne? Ja, also sie haben, ich meine, gut, unser Freund Vando ist sowieso grundsätzlich gut drauf, aber auch sonst scheint es jetzt irgendwie so ein bisschen besser zu funktionieren. Ich meine, gut, Anthony Davis kann morgen auch schon wieder raus sein, wissen wir ja. Aber irgendwie, Also irgendwie scheinen sie ja so ein bisschen mit diesen ganzen Deals was gefunden zu haben, vor allem mehr Balance gefunden zu haben und dieser All-Time-Scoring-Leader kommt ja auch noch wieder zurück. Und wie gesagt, und es zieht ja auch so ein bisschen drauf ab, die Frage, weil der Westen halt sonst irgendwie, weil sich da jetzt niemand wahnsinnig mit Ruhm bekleckert. Selbst die Nuggets hatten jetzt eine eher unrühmliche Woche oder haben eine eher unrühmliche Woche hinter sich.
Sind jetzt schon 4 Niederlagen in Folge, oder? Oder haben sie zwischendurch mal gewonnen?
Aber nee, ich glaube, oder?
Durch das Raptors-Spiel, ja, sind schon 4.
Ja, genau, ja. 4. Gut, ich meine auch gegen absolute Top-Teams natürlich.
Ja, das
muss
stimmt.
Man sagen. Gegen die Creme de la Creme des Westens, des Ostens und die Spurs.
Das ist schon ein bisschen zornig.
Ja, also von daher, genau, die Suns, gut, die haben jetzt letzte Nacht gegen die Bucks verloren, kann passieren. Aber so grundsätzlich, ja, ich bin gespannt. Ich war jetzt so ein bisschen im Scherz gemeint, aber ich frage mich schon immer mehr.
Aber im Prinzip ist es so.
Aber im Prinzip ist es so,
genau. Wie Assi Toni damals sagte.
Genau. Nein, aber ich bin schon gespannt, was jetzt für die Lakers noch möglich ist, weil sich quasi alles so ein bisschen zu drehen scheint gerade. Weil sie jetzt so ein bisschen die Lakers irgendwie einen gewissen Rhythmus zu finden scheinen und der Rest halt irgendwie nicht. Und von daher, ja.
Bauchgefühl, wer ist gerade dein Favorit im Westen? Also, ich denke halt immer noch, Durant kommt dann irgendwie so eine Woche
vor
Playoffs, kann er sich warm spielen, dann wird das wahrscheinlich, aber das ist schon im Moment echt eine komische Situation. Also die aktuellen Probleme der Nuggets sind schon ein kleines bisschen, also gerade so mit den Problemen in der Defense und mit den Problemen, wenn Jokic auf der Bank sitzt, offensiv, wie Murray momentan aussieht. Also da haben wir am Montag auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich Murray wahrscheinlich gerade so das größte Fragezeichen ist bei dem Team. Ja. Aber könnte besser sein, könnte echt alles besser sein.
Es könnte deutlich besser sein. Und wenn du jetzt auf mein Bauchgefühl, ich würde weiterhin, du hast den schlanksten Elefanten der Welt im Raum, hast du ja schon angesprochen, also Kevin Durant, deshalb mein Bauchgefühl sagt weiterhin Phoenix, einfach weil auch uneingespielt, der Rest ist ja auch uneingespielt, also abgesehen von den Nuggets vielleicht, schätze ich die Suns dann schon am stärksten ein, aber ja, mal gucken. Und auf der anderen Seite, so Milwaukee, langsam, gut, sind wir nicht die Ersten, die drüber sprechen, aber schon langsam Team to beat, oder? Ich meine, ich habe das Spiel gegen die Kings, habe ich mir jetzt angeschaut, hat unfassbar Spaß gemacht, irgendwie das Spiel, weil es intensiv war, Kings sowieso, also intensives Spiel mit Kings-Beteiligung, glaube ich, ist der Unterhaltungsfaktor wahrscheinlich mit am höchsten dieses Jahr.
Absolut.
Und der Bock war am Ende aber halt doch ein bisschen stärker. Auch dank des Brook.
Der ja, und es ist halt auch schon ein bisschen statementhaft, wenn du nacheinander in Sacramento mit momentan vielleicht dem besten Heimvorteil der Liga eigentlich, also so was die Stimmung angeht, gewinnst und dann auch in Phoenix. Ja, die Bucks sind verdammt gut, muss man echt sagen. In letzter Zeit klar das beste Team der Liga, würde ich sagen.
Ja, sehe ich ähnlich. Wie würdest du als Defender eigentlich reagieren, wenn du so merkst, okay, Giannis hat so links an der Birne den Ball, nimmt so diese 2-3 kurzen Schritte, beugt dann seinen extrem langen Oberkörper nach vorne und beschleunigt dann von 0 auf 100 in anderthalb Sekunden. Was machst du als Defender in dem Moment?
Ich würde mich wahrscheinlich auf den Boden setzen.
Ja.
Sagen, ich mache nicht mehr mit, ich finde das blöde.
Ich finde, das sieht aber so geil. Ich finde dieses Ding, wenn der so angelaufen kommt und dann so ganz kurz diese Tippelschritte und dann wusch, ne? Und in alles rein und um alles rum und egal was. Ja. Stelle ich mir als Defender immer total, stelle ich mir undankbar vor, den Moment.
Ja, fast als könnte er MVP werden.
Fast als könnte er MVP werden. Genauso wie Joel Embiid.
Ja. Naja, die Debatte führen wir demnächst weiter. Es ist schon ein Drei-Mann-Rennen, oder? Es wird mir nämlich eigentlich, also meistens reden die Leute irgendwie über Jokic und Embiid. Aus Gewohnheit, glaube ich. Aber letztes Jahr fand ich auch schon, dass Giannis, ich glaube, ich habe ihn auch auf zwei gesetzt hinter Jokic.
Ja, du hast, ich erinnere mich, ja.
Und ich meine, in dieser Saison kann ich Embiid, glaube ich, nicht auf drei setzen bei dem, was er jetzt abliefert. Schwer, aber, das muss sich alles noch sortieren. Wir haben ja zum Glück auch noch ein paar Spiele vor uns. Aber
genau,
für mich ist das schon im Moment jetzt wieder auf jeden Fall ein absolut offenes Ding.
Ja, interessant, weil wir haben, glaube ich, war es letzte Woche oder so, dass du mich gefragt hast, ob das MVP-Rennen entschieden ist und ich gesagt habe, es muss noch viel passieren.
Ja, und dann hatten die Nuggets eine absolut verheerende Woche.
Und das und gleichzeitig die anderen beiden eine relativ gute Woche. Und ich, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, Embiid wird halt auch so eher vor Giannis vielleicht angeführt, weil viele schon so den Eindruck haben, dass er nach den letzten Jahren es vielleicht langsam auch halt verdient hätte, diese
Woche. Sag, wie es ist, er kriegt die Mitleidspunkte.
Ja, vielleicht kann man es einfach so sagen. Aber es ist ja aber auch irgendwie.
Es ist voll verständlich, okay.
Wenn du so nah dran bist.
Wie gesagt, er spielt so eine geile Saison.
Das kommt auch noch dazu.
Aber und ich meine, wenn man sich am Ende nicht rational entscheiden kann und dann der Tiebreaker ist, einer von beiden hat noch nicht zwei von den Trophäen im Schrank stehen, sondern noch nicht mal eine einzige.
Ja.
Und man dann sagt, eigentlich ist es mir egal, wer es wird, aber dann nimmt man halt den. Also das finde ich auch okay. Keine Ahnung.
Absolut.
Also wenn man kein objektives Argument findet, um sie voneinander zu trennen, dann kann man von mir aus auch das nehmen.
Ja, finde ich auch. Weil es gehört ja auch zur Evaluation des Ganzen irgendwie. Also immer nah dran gewesen. Der andere hat so in den letzten Jahren auch zu Recht mit dem Benefit of the Doubt bekommen. Aber dann irgendwann sind sie halt jetzt wieder nah dran und sagst, okay, da darf am Ende der Karriere schon auch einmal ein MVP-Award stehen.
Ja. Weil, genau. Auch wenn der Fokus darauf manchmal auch irgendwie ein bisschen zu krass ist. Also wir machen ja bei Hall of Game, gucken wir auch halt immer so ein bisschen auf das Resümee von Spielern. Und es ist jetzt nicht so, dass ein MVP-Award dich dann, also dass du den brauchst, um ganz oben mit dabei zu sein. Wir hatten jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel Elgin Baylor gemacht, der ist nie MVP geworden, aber wird jetzt dir wahrscheinlich niemand erzählen, dass der nicht in die Top 20 All-Time gehört oder so. Oder Jerry West hat auch keinen gewonnen, weil in der Zeit halt einfach Chamberlain und Russell rumliefen und die meisten von diesen Awards bekommen haben. Aber bei Jerry West, da sagt halt auch dir jetzt nicht unbedingt irgendjemand, dass der nicht ganz, ganz weit oben mit reingehört in diese Verlosung. Von daher. Es ist vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber es ist auch eine andere Zeit. Es wird anders über Awards geredet.
Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil wir haben ja später auch noch eine Frage, die ein bisschen in die Richtung geht. Also wir sprechen heute, glaube ich, schon mit deutlich größerer Vorliebe über Awards und Auszeichnungen und Meisterschaften, die Spieler X gewonnen hat, als es vielleicht früher der Fall war. Sicherlich
weil halt auch Content füllen.
Richtig, genau. Nasen wie wir müssen ja jede Woche über irgendwas sprechen. Und dann bietet sich natürlich sowas Plakatives wie MVP-Awards und die Legacy und sowas bietet sich da natürlich an. Deshalb, ne? Um aber mal zu diesen Fragen zu kommen, jetzt werden sich einige fragen, so, hey, Fragen, Moment, wo konnten wir denn Fragen stellen? Tja. Normalerweise findet dieses Format auf unserer Patreon-Seite statt, die da lautet patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. Richtig. Genau, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt es da extra Content, zum Beispiel am Montag. Wir sprechen gerade montags relativ gern über die Sonntagsspiele, deswegen auch die Nuggets, vor allem aber Brooklyn Bridges vergangenen Montag, vorgestern. Und es gibt eben auch einmal im Monat dieses Mailbag. Diesen Monat haben wir uns aber entschieden, das Mailbag 2 zu teilen. Die Fragen bei Patreon einzufordern ist der falsche Ausdruck. Nach Fragen zu fragen bei Patreon. Um Fragen zu betteln. Auch das tun wir sehr gerne. Und dann hier den ersten Teil zu beantworten und den zweiten Teil dann bei Patreon am Freitag. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und aus gegebenem Anlass fangen wir mit einer Frage von Frank an. Der schreibt, moin Jungs, das Wichtigste zuerst. Und deswegen nehmen wir die Frage auch zuerst, weil hey, ne? Wir hören ja auf euch. Sind die T-Shirts schon bestellt? Nein. Aber nicht, weil wir keine Lust hatten, sondern aus gutem Grund. Wir haben uns nämlich gedacht, wir geben euch noch eine Möglichkeit, die T-Shirts zu bestellen. Dafür geht ihr auch auf unsere Patreon-Seite, beziehungsweise die T-Shirts euch anzuschauen, euch dann zu überlegen, ob ihr sie gut findet und euch dann zu überlegen, vielleicht möchte ich auch eins. Und dann könnt ihr uns bei Patreon Bescheid sagen. Bis Freitag geht es, Freitag ist Deadline und dann wird die Bestellung rausgehen. Und dann bekommt ihr T-Shirts, bekommt ihr Post von uns. So sieht es aus. Oder habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Klingt gut. Richtig. Also, wir werden natürlich den Link zum T-Shirt werden wir unten auch nochmal in die Shownotes packen. Also, falls ihr direkt hinkommen wollt, schaut da nochmal rein. Und dazu noch von Frank eine Off-Topic-Frage an Ole. 1. April mal wieder in Hamburg seit Jahren. Ob du ein paar Insider-Tipps hast, auch abseits der üblichen touristischen Spots, natürlich gerne mit Basketballbezug, aber kein Muss.
Also ich kann dazu nur sagen, ich habe ein sehr junges Kind zu Hause, deswegen gehe ich nicht raus. Es ist schwer, irgendwelche guten Tipps abzugeben, ohne zu wissen, worauf sie abzielen. Aber also Frank, du kannst gerne bei Patreon sonst nochmal eine Nachricht schreiben und spezifizieren, was du haben möchtest. Dann gucke ich mal, ob mir irgendwas einfällt. Ich kenne zumindest ein, zwei Restaurants, aber sonst kenne ich eigentlich nichts.
Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, du als großer Gourmet dieses Programms, ne, bist ja gern auch mal essen. Nicht, dass ich mich von Luft und Liebe ernähre, aber so grundsätzlich. Ne? Ein Restaurant-Tipp Hamburg, wenn du sagen würdest, okay, dahin.
Neil.
Wie Royce O'Neill oder wie
Kürzer.
Der Neil. Alles klar, siehst du, haben wir das auch schon wieder konkretisiert. Und springen damit ganz kurz zu Twitter. Da haben wir nämlich auch eine Frage bekommen und ich dachte, die schieben wir kurz ein von Dorian Gray mit Blick auf die Patreon-Folge. Blazers, Simmons für 2 gute Wings, Finney Smith und Royce O'Neill, Fragezeichen, plus X und Picks nach Brooklyn. Aufstrebender Point Guard für die Nets, Defense für Blazers und 2 bis 3 Jahre noch Window mit Lillard für kompletten Rebuild, Fragezeichen.
Nicht Simmons, sondern Simons.
Richtig, Entschuldigung. Stimmt, den Simmons, den haben die Nets ja schon.
Genau, den brauchen sie nicht den noch. Brauchen,
ja, genau. Der reicht.
Ja.
Findest du gut?
Ich finde die Grundidee nicht schlecht und könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit den beiden Teams irgendwie was basteln kann, weil die Nets haben Dinge, die Portland gut gebrauchen kann und die Nets wiederum könnten einen Playmaker brauchen, auch wenn Simons bisher natürlich mehr der Typ Scorer ist, aber trotzdem ja. So als Lead-Ball-Händler und Advantage-Creator finde ich die Idee jetzt an sich nicht schlecht. Was mich halt ein bisschen da grübeln lässt, ist, dass die Blazers, glaube ich, nicht auf solide Rollenspieler gehen, also wenn sie ihnen traden, weil deren Ansicht, glaube ich, schon ist, das ist unser Top-Asset. Wenn wir den abgeben, dann nur für irgendwas quasi richtig Besonderes. Deswegen, also ich meine, vor der abgelaufenen Trade-Deadline gab es da ja durchaus auch Forderungen von Leuten, dass die da vielleicht aktiv werden sollten, einfach weil sie Gefahr laufen, eine überragende Saison von Damian Lillard so ein bisschen zu verschwenden und dass sie halt auch mal gucken sollten, was sie für Sharp bekommen, was sie für Simons bekommen können, also halt einfach für ihre jungen Talente. Und da war dann gar nichts, also es gab auch nicht mal irgendwelche Gerüchte. Das heißt nicht, dass sie mit niemandem geredet haben,
ja.
Aber die Interpretation war so ein bisschen, sie wollen halt nicht einen gestandenen Rollenspieler oder von mir aus auch 2, also nichts gegen Finney Smith oder O'Neill, aber das sind halt einfach Rollenspieler. Ich glaube, das ist nicht die Kategorie, nach der sie suchen, wenn sie Simons traden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die da eher auf einen größeren Namen gehen wollen.
Was würdest du denn sagen? Zu Recht? Oder ist es so ein bisschen die auch unter dem neuen Regime sozusagen die alte Blazers-Krankheit, dass man die eigenen Spieler zu sehr wertschätzt und deshalb so ein bisschen verpasst, eigentlich einen wertvollen Schritt zu tun, um irgendwie schon endlich mal ein Team so um Lillard aufzubauen, dass man das, was er zu leisten imstande ist, maximieren kann und gleichzeitig das, was halt bei ihm nicht so zum Tragen kommt, beziehungsweise das, was er nicht so geben kann, kaschiert, beziehungsweise was heißt kaschiert, dass man jemanden hat, der das ausgleichen kann, ausbalancieren kann.
Ja, es ist halt ein bisschen die Frage, was sie selber als realistisches Ziel sehen. Wenn, also weil ich würde zum Beispiel sagen, wenn sie einfach denken, okay, wir müssen nächste Saison auf jeden Fall in die Playoffs kommen, dann ist das eigentlich ein Move, den sie machen können. Also da kannst du ja auch statt O'Neill nach Cam Johnson fragen beispielsweise. Ne? Und dann schaut man, wo man sich einigt. Aber das ist dann halt noch ein jüngerer und auch meiner Meinung nach besserer Spieler, wo man auch gucken muss, ob Brooklyn den dann abgeben will. Aber so den Grund, also den Ansatz finde ich an sich nicht schlecht. Aber ich kann halt bei den Blazers das immer schwer einschätzen, ob sie eigentlich denken, hey, wir wollen aber irgendwie lieber noch ein Meisterteam aufbauen, weil das sehe ich halt einfach nicht. Mit der Cap-Situation, in der sie sind, mit den Leuten, mit denen sie haben. Ich weiß nicht, oder ich sehe nicht wirklich Moves, wie sie über die nächsten 3 Jahre dann auf einmal ein Team um Lillard aufbauen, das Meister werden kann. Zumal Lillard ja auch schon ein bisschen älter ist. Also er spielt natürlich eine sensationelle Saison, aber man weiß halt nicht, wie lange er das noch kann. Und ich glaube nicht, dass die Blazers genug Zeit haben, um mit Geduld einen richtigen Contender dann irgendwann aufzubauen. Ich glaube, das wird halt einfach nichts mehr. Insofern ist es ein bisschen die Frage, was die Prioritäten sind und wie sie selber das einschätzen.
Ja, vor allem aber auch, wie der Rest der Liga Simons einschätzt, denke ich auch. Also
das natürlich.
Also, oder Sharp oder wer da noch so unterwegs ist, beziehungsweise ob es noch vielleicht den einen oder anderen gibt, den Team vielleicht etwas mehr wertschätzt als die Allgemeinheit und sagt, okay, wenn ihr uns den noch dazu gibt, plus Simons, und dann sind wir bereit, euch, ja, weiß ich nicht, einen Borderline-Star oder einen Star zu geben. Aber wie gesagt, ich bin beim Blazers, irgendwie ist alles neu und halt doch nicht gefühlt, ne? Also, und dann frage ich mich halt, okay, ist es so sinnvoll, wie du sagst, klar, ich meine, Lillard, ewig Zeit haben sie nicht mehr, und ob sie einen Contender aufbauen können, ist natürlich die Frage. Bloß die Frage ist halt, ob sie auch die Spieler haben, mit deren Hilfe sie sozusagen einen Contender aufbauen können, indem sie halt den Trade-Gegenwert bekommen, den sie dann bräuchten im Endeffekt. Oder ob es dann nicht sinnvoll ist, einfach mal zu versuchen, ja, das Team irgendwie runterzumachen. Plus, ich meine, diese Pick-Situation für sie ist halt auch eigentlich maximal beschissen, weil sie halt keine Picks traden können momentan. Weil sie nicht wissen.
Ja, wegen der Protection.
Wegen dieser Protection. Also eigentlich gab es ja auch schon Stimmen, die gesagt haben, es ist ja der Pick, den sie den Bulls schulden aus dem Markkanen-Deal damals. Also Markkanen plus Larry Nance war noch mit drin und Derrick Jones Jr. Und der halt quasi jedes Jahr nochmal ein Jahr in die Zukunft ein First-Round-Pick wird, solange sie halt nicht in die Lottery kommen. Und wenn sie halt solange sie in die Lottery kommen, Entschuldigung, so. Das heißt, dieses Jahr, wenn sie wieder nicht in die Playoffs kommen, dann kann es sein, dass der Pick nächstes Jahr nach Chicago geht, dann können sie den Pick übernächstes Jahr aber nicht traden. Und deshalb gab es halt eben schon Stimmen, dass sie ja, im Prinzip, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Protection einfach wegzunehmen und zu sagen, hey, okay, Bulls, ihr bekommt diesen Pick auf jeden Fall dieses Jahr, weil dann sind uns die Hände nicht mehr gebunden, was das angeht. Also das wäre halt auch so ein Punkt.
Das hättest du natürlich gerne.
Ey, ganz ehrlich, Picks. Wer braucht denn Picks?
Und die Bulls wenn man den Bulls halt irgendwie 100.000 rüberschiebt, dann machen die das wahrscheinlich auch.
Ja, dann auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, dann. Aber um den Pick dann irgendwie für, weiß ich nicht, die Rückkehr von Goran Dragic dann nach Milwaukee zu geben oder so.
Ja, den Pick kann man dann ja auch einfach wieder verkaufen.
Ja,
man
genau.
Schreibt man bessere
Zahlen. Man holt irgendeinen Veteranen für das 9-10-Matchup dann, um da eventuell doch eine Chance zu haben, dann in Toronto zu bestehen. Aber ey, das ist auch cool. Das ist auch cool. Ja, würdest du es aus Brooklyn-Sicht machen? Ergibt Sinn? Wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass da ja noch so ein Lead-Creator nicht schlecht wäre, dass Dinwiddie da ja es nicht schlecht macht, aber vielleicht nicht deine 1A-Lösung ist oder deine Traum-1A-Lösung ist, und dass da vielleicht jemand anders irgendwie kommen könnte. Wäre Simons jemand, der einerseits für sich selber kreieren kann, der andererseits dann aber auch den Rest so in Szene setzen kann, glaubst du? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, das ist momentan noch nicht seine Rolle, aber würdest du es ihm zutrauen? Oder wäre das für Brooklyn eine gute Idee?
Ich finde, er ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, der offensiv wirklich talentiert ist und viel mitbringt und, glaube ich, auch noch wachsen kann. Also ist ja auch noch total jung. Und insofern fände ich, also wenn die Nets jetzt nicht wieder, wie sie das vor ein paar Jahren gemacht haben, sagen, wir müssen auf den größtmöglichen Namen gehen, also wo man natürlich eh schauen muss, ob sich so eine Möglichkeit überhaupt nochmal ergibt, sondern wenn sie halt eher sagen, wir versuchen uns jetzt zu verjüngen so ein bisschen und aus dem, was wir haben, heraus irgendwie aufzubauen, dann fände ich, Simons ist ein absolut interessanter Name für sie, zumal der auch seine Extension schon hat, die aber kein Max-Deal oder so ist.
Ja.
Von daher, ich fände ihn für sie voll spannend. Und also das sagt dann vielleicht auch ein bisschen was zu dem Ungleichgewicht des Deals, aber wenn sie dafür O'Neal und Finney-Smith abgeben müssen, also ich meine, plus X stand da ja auch mit dabei, deswegen muss man mal gucken, was das dann im Detail wäre, aber wenn sie keinen von den anderen Spielern, die sie da so haben, also vor allem Johnson, Bridges und so, nicht und Claxton nicht abgeben müssen, dann finde ich es absolut was sie sich anschauen können.
Ja, zumal ja, ich meine, Simons ist ja auch die Problematik in Portland, dass er halt mit seiner überschaubaren Defense neben Lillard das nicht optimal ist und dann noch dahinter Nurkic momentan, dann in Brooklyn sähe das ja anders aus. Also Brooklyn hätte ja quasi das Nest, in das er sich eigentlich relativ entspannt setzen könnte, beziehungsweise dass ihm dann so ein bisschen dort Schutzmauern hochzieht, wo es schwierig ist für ihn. Und er könnte, also es könnte, ja, vielleicht wäre es ganz interessant. Also,
ja.
Wir sind.
Wir können eigentlich die Frage von Semir Omeradzic von Patreon da direkt mit reinnehmen, ja, ne? Weil es auch ausführlich
genau, auch Blazers ging. Blazers sind ja aktuell, wäre dann nicht Dame wohl ein Team, das eher mit den Spurs, Rockets und Pistons um den, wie man es in der Bundesliga nennen würde, Relegationsplatz spielen würde. Was ist nötig, um mittelfristig, so lange Zeit hat Dame wohl nicht, haben wir gerade auch schon gesagt, ein Team aufzubauen. Nurkic bewegt sich wie ein bosnischer Kugelstoßer, obwohl ich noch Hoffnungen hatte, es könnte besser werden, habe ich diese nur begraben. Benötigt es nun einen mobilen Big mit guter Defense oder einen Totaleinriss?
Ist auch hier wieder eine Prioritätenfrage, so ein bisschen. Also den Totaleinriss, den wollen sie halt einfach nicht machen, solange sie Dame haben. Und Dame will da nicht weg und sie wollen Dame auch nicht abgeben. Insofern macht, glaube ich, Totaleinriss. Es hätte da über die letzten Jahre vielleicht mal eine Gelegenheit gegeben, aber meiner Meinung nach ist der Zeitpunkt abgelaufen. Von daher würde ich auch eher denken, was kann man machen, um sich halt mit kleineren Deals irgendwie zu verbessern, kompetenter zu werden. Und dafür wäre zum Beispiel so ein, was kriegen wir für Simons? Kriegen wir da vielleicht kompetente Wings? Kriegen wir vielleicht auch einen kompetenten Big? Wäre da, finde ich, nicht der falsche Ansatz. Bei Nurkic ist halt das Riesenproblem, dass er erst einen neuen Vertrag bekommen hat, der ihm noch bis 2026 an die Blazers bindet und ihm, also das ist jetzt, gerade wenn der Salary Cap dann ansteigt, ist das zwar jetzt nicht die Riesensumme, die er da bekommt, aber es ist schon jetzt auf jeden Fall noch so, dass du halt draufzahlen müsstest, um ihn abzugeben. Insofern ist es jetzt kein Trade-Asset oder so. Im Gegenteil, das ist ein negativer Vertrag und insofern wird es da relativ schwierig, jetzt für ihn irgendwas zu bekommen. Aber ich glaube schon, dass eine Priorität in der Offseason sein sollte, dass sie gucken, inwieweit sie vielleicht einen jüngeren, beweglichen Big Man dahinstellen. Und das muss jetzt kein Star sein oder so, aber irgendjemand, der das halt einfach besser verankern kann, wäre schon sehr wichtig, meiner Meinung nach. Weil an Wings sind sie ja mittlerweile nicht mehr so schlecht besetzt. Es könnte zwar immer noch besser sein, aber es ist nicht mehr so eine Problemzone wie noch vor ein paar Jahren. Und man hat über die letzten Jahre auch gesehen, dass das schon eine Priorität war für sie, da so ein bisschen nachzulegen, was das angeht. Aber im Moment ist es halt einfach immer noch so, dass drei der designierten Starter, die auch alle relativ viel Geld verdienen, einfach nicht verteidigen können. Und Lillard wirst du nicht rausnehmen. Ja. Über Simons haben wir gesprochen und bei Nurkic ist es halt einfach so, der ist meiner Meinung nach halt schon am ehesten entbehrlich und ein Streichkandidat.
Würde ich jetzt ehrlich sehen. Wie gesagt, du hast es ja angesprochen, Nurkic müsste man wahrscheinlich eher draufzahlen. Es ist jetzt die Frage, was wäre denn so ein jüngerer, mobilerer Big, den man, weil ich meine, das ist ja auch so ein Traum, das sagen wir ja oft so, er wäre cool. Ich meine, ich denke es mir bei den Bulls auch oft, wäre gar nicht schlecht, wenn da jetzt einer drin stünde, der muss ja nicht Claxton-mäßig switchen kann, aber der zumindest halt, wenn geswitcht wird, nicht komplett verloren ist, der noch dazu einen Ring beschützt und eventuell auch nochmal den einen oder anderen Wurf trifft. Und das ist ja eigentlich schon, also da stehst du ja nicht alleine da als Team, wenn du den gerne hättest. Hast du da jemanden, bei dem du sagen willst, okay, das passt jetzt irgendwie, weil wenn ich so durchgehe, weiß ich nicht.
Nee, es ist keine leichte Aufgabe. Das ist auf jeden Fall so. Aber also was man so gesehen, wie Mitchell Robinson sich heute Nacht nach dem Spiel darüber aufgeregt hat, dass er irgendwie nur Cardio macht, weil er anscheinend den Ball nicht oft genug bekommen hat. Ich mir, so bei den Knicks kannst du vielleicht mal anfragen. Vielleicht nicht für Robinson, aber vielleicht ja auch für Hartenstein. Die haben für
Hartenstein, ja.
Zwei Bigs, die jetzt nicht völlig uninteressant sind. Nee, also vielleicht ist es auch eher jemand, der via Draft kommt oder jemand, der momentan einfach nicht viel Spielzeit sieht. Wie gesagt, es muss ja auch nicht irgendwie zwingend ein Topspieler sein, aber jemand, der einfach
ein
bisschen besser ist, was das angeht. Aber ich überlege jetzt auch gerade, ob mir noch ein konkreter Name einfällt. Gar nicht mehr so einfach.
Nee. Ich meine, bei den Pistons, aber da ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie dadurch auffällt. Die haben zwar viele.
Der Einzige, der defensiv wirklich was bringt, ist Duren und den werden sie nicht abgeben.
Ja, genau. Also deswegen.
Ist halt auch dann wieder so eine Timeline-Frage, ne? Der ist halt halb so alt wie Lillard. Das passt ja auch irgendwie nicht so richtig gut.
Ein Klassiker wäre, wenn sie jetzt irgendwie so versuchen würden, zum Beispiel Capella zu holen oder so.
Ja, das wäre eigentlich klassischer Blazers.
Ich meine, schon gut, aber halt auch nicht mehr auf seinem Zenit im Endeffekt, ne? Dann,
ja. Aber das wäre schon noch jemand, der auf jeden Fall ein riesiges Upgrade für sie darstellt.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Super Pick-and-Roll-Partner für Dame.
Ja.
Also kein uninteressanter Name, aber es ist halt auch da die Frage, was sie haben, um den dann da irgendwie loszueisen.
Es ist kein einfacher Weg für die Blazers, sagen wir es mal so. Ja. Und irgendwie, ja, ich habe auch ein bisschen in das Knicks-Spiel reingeschaut heute Morgen und da habe ich mir auch wieder, es ist einfach so frustrierend, wenn du halt, ich meine, sie hatten ja diesen brutalen Starter, wo sie halt, ich glaube, relativ schnell mit 16 geführt haben oder sowas. Und dann sind sie wieder eingebrochen und denkst halt, irgendwann, und klar, Grant ist ja gerade auch raus. Aber ich habe mich dann auch wieder dabei erwischt, wo ich mir dachte, Mann, du hast diesen absoluten Superstar eigentlich. Und es ist halt seit Jahren, ist halt das ein und dasselbe Problem. Also, dass du diese Umwucht irgendwie hast im Team und es einfach irgendwie nicht rausgeht. Und dann tradest du CJ McCollum und sagst, ja, okay, zwei kleine Guards im Backcourt, nicht so geil. Und mit wem wird er ersetzt? Und überhaupt nichts gegen Simons. Es ist halt einfach nur dieses Setup. Also, dass du halt einfach dasselbe Setup, gut, klar, du hast ihn gedraftet und dann gibst du ihn natürlich auch weniger gern ab, aber du bist dann wieder in dem Punkt, du hast ein ähnliches Problem, nur in anderem Gewand so. Und da frage ich mich dann immer, okay, ja, wie kommst du dann da raus? Ich meine, sie versuchen es ja auch irgendwie. Dadurch, sie haben Grant geholt, sie haben jetzt auch für Thibodeau getradet, geben Cam Reddish irgendwie auch nochmal irgendwie eine Chance quasi. Also sie wollen ja schon, also dieses Wing-Problem, das sie ja über Jahre hatten, hast du ja auch gerade schon gesagt, das haben sie ja so ein bisschen, sind sie ja angegangen quasi jetzt. Aber sie haben
mehr oder weniger gelöst. Es sind halt einfach nur andere Probleme, die dann sich halt verstärkt haben. Weil Nurkic ist jetzt unbeweglicher als vor seiner Verletzung. Der war früher nicht so schlecht als Verteidiger.
Ja, genau. Da konnten sie nichts dafür. Das war ja immer so das Ding. Okay, Nurkic, wenn er fit ist, dann sieht es ziemlich gut aus. So, ne? Und dann jetzt ist es halt nicht mehr so. Und dann, ja, aber halt so dieses Backcourt-Ding. Ja,
ich bin gespannt. Sind die Blazers das nächste Team, was von Mason Plumlee gerettet wird?
An den hatte ich auch ganz kurz gedacht, ja.
Der ist günstig zu haben und würde ihnen momentan eine bessere Option geben. Als das, was sie haben. Der ist ja sogar auch ein guter Passer. Also,
Vielleicht. Oder er holt mit den Clippers die Meisterschaft.
Bekommt die Plumlee World Tour wird weitergehen.
Ja. Oder er bekommt die Statue von der Crypto.com Arena, so heißt es doch mittlerweile, oder?
Ich glaube auch. Ja. Aber ich möchte das eigentlich alles, für mich ist das Staples Center.
Kareem Plumlee.
Ja, ich meine, wenn einer in dieser Ahnengalerie noch fehlt, dann ist es auf jeden Fall irgendein Plumlee.
Auf jeden Fall irgendeiner. Vor allem Mason. Ja. Lass uns aber mal weitergehen. Genug Blazers. Krass, so viel über die Blazers haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Ich möchte auch nicht über sie sprechen, weil sie versorgen ja meine Wette. Deshalb.
Stimmt. Das kann man mittlerweile als. Ja, wobei.
Ja,
Minnesota hat nur 4 Siege mehr.
Aber. Ja, das stimmt. Aber ich habe mittlerweile doch etwas mehr Vertrauen in Minnesota als in die Blazers, muss ich gestehen. Sehr gut.
Ich auch.
Nur, dass man bei dir das mittlerweile halt streichen kann, ne?
Das stimmt.
Ja.
Damit, aber es war damals schon, also es war sehr, sehr oft sehr am Wanken, muss ich dazu.
Ja, schon. Eigentlich aber schon.
Gerade direkt nachdem wir gewettet haben, die Timberwolves erst mal 3 Spiele in Folge gegen irgendwelche nicht so guten Teams verloren, von daher.
Ja. Aber gut, jetzt sind wir, wo wir sind.
Der Weihnachtsmann war auch noch nie der Osterhase. Oder so.
Richtig, Uli.
Eben. Ja.
Adrian Burg, wie seht ihr mittelfristig die Perspektive bei den Knicks? Denkt ihr, der Kern aus Brunson, Randall, Barrett plus Robinson, Fragezeichen, kann mit sinnvollen Ergänzungen um einen Titel kämpfen? Oder sollte eher um Brunson ein Team aufgebaut werden und somit das Projekt Barrett und Randall beendet werden? Bei mir geht es so ein bisschen los, dass vor allem Randall, glaube ich, ein Spieler ist, habe ich auch schon oft gesagt, den ich einfach, glaube ich, mittlerweile total unterschätze oder überhaupt nicht mehr einschätzen kann, weil mein Bild von ihm irgendwie so in Stein gemeißelt ist. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn Randall, im Normalfall, wenn Randall aus seinen ISOs hochgeht, denke ich mir immer eher so, warum?
Ja.
Nicht, weil ich weiß, dass ich recht habe, sondern einfach irgendwie, das ist so in meinen Kopf hat sich das eingebrannt. Und deshalb finde ich es schwer zu beurteilen. Ich meine, die Knicks, so wie sie jetzt aussehen, kann man dieses Team so, ich meine, sie haben ja diese ganzen Assets, wie es immer so schön heißt, sie haben Picks, sie haben auch junge Spieler, die für andere Teams interessant sein könnten. Wäre es für dich, würdest du sagen, nehmen wir mal an, der Randall, den wir jetzt sehen, vielleicht muss es ja nicht immer so perfekt laufen. Ich meine, es ist jetzt, wir haben jetzt 2 von 3 Jahren, in denen er so spielt, wie er jetzt spielt, mehr oder weniger.
Ja.
Ja? 2 der 3 letzten Jahre. So, ist es näher dran an dem, was ich immer so vor mir auch vor Augen habe? Vielleicht, kann ja sein. Ne? Und bei Barrett sind wir immer noch an dem Punkt, okay, kann sich kann sich noch entwickeln, hat, zeigt immer wieder gute Ansätze, ist immer wieder kompliziert. Wäre es zum Beispiel ein Ding zu sagen, hey, wir versuchen jetzt, da kann natürlich sein, dass dann Barrett in den Deal involviert werden müsste, aber wir versuchen zum Beispiel OG Anunoby zu holen. Und damit, was würde so ein Deal für dich, wie weit würde so ein Deal die Knicks für dich nach vorne bringen und wie viel würde danach noch fehlen, zum Beispiel?
Interessant, dass du Anunoby sagst. Das wäre für mich jetzt gar nicht unbedingt die Person, die da fehlt. Ich hätte eher gesagt, ich will noch einen richtig kompetenten Offensivspieler haben, vor allem jemand, der ein richtig guter Shooter ist und eigentlich idealerweise auch Star-Potenzial hat oder Star schon ist. Weil meiner Meinung nach ist das die eine Sache, die fehlt. Weil die Knicks, die sind ja wirklich gut unterwegs im Moment. Man kann da wirklich überhaupt nicht meckern. Das ist ein richtig gutes Team. Und trotzdem ist es, wenn die, also bei den vier Teams über ihnen und auch bei den Heat, und wir können noch über ein, zwei andere, da können wir da zumindest debattieren, hätten sie nicht den besten Spieler der Serie. Und das ist halt immer so ein relativ wichtiges Thema. Und ich finde, also, ich meine, Brunson ist eine unfassbar gute Geschichte. Randall spielt auf einem tollen Niveau. Und ich meine, ich habe das ja auch. Also, ich habe das, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal getweetet. So, der ist, der nimmt pro Spiel mindestens 15 Jumper, wo ich denke, ah, verdammt, trifft aber die Hälfte. Und wenn du am Ende dann in den Boxscore guckst, hat er irgendwie 33 und 16 Rebounds.
Ja.
Und man denkt halt trotzdem, ich hätte aber lieber, dass Brunson die Entscheidungen trifft. Und trotzdem, hier Randall, 33 und 16 Rebounds. Ja. Und er hat wieder einen guten Case, in ein All-NBA-Team zu kommen, zum zweiten Mal innerhalb von 3 Jahren. Und das ist schon auch irgendwie eine coole Geschichte. Aber meiner Meinung nach fehlt da halt irgendwie noch einer, vor allem, der auch noch ein bisschen mehr Floor-Spacing mitbringt. Und für mich ist immer, ich meine, wir haben in der Bandwagon-Folge ja auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Für mich ist da schon Barrett der Spieler, wo ich denke, die Position könnte man eigentlich, wenn man jetzt nicht Vertrauen darin hat, dass er zu diesem Star wird in den nächsten 2-3 Jahren, was nicht ausgeschlossen ist, aber für mich, also ich sehe es nicht so richtig, dann könnte man halt gucken, was kriegen wir für den, wenn wir noch so und so viele Picks draufsetzen. Und dann würde ich aber halt eher, wie gesagt, auf jemanden gehen, der ihn auch positionell ersetzt und der halt ja noch ein bisschen mehr eigene Creation Skills und so mitbringen. Und das tut halt Anunoby zum Beispiel gar nicht. Weil Anunoby ist für mich, auch wenn er guter Catch-and-Shoot-Dreierschütze ist, aber ist halt sonst für mich schon immer noch ein relativ hölzerner Offensivspieler. Und ich finde, davon hat New York eigentlich genug.
Das stimmt. Mein Gedanke war so ein bisschen, deshalb, also ich gebe dir mit allem recht, was du sagst. Mein Gedanke war so ein bisschen, okay, du hast schon zwei Spieler, die den Ball sehr viel in der Hand haben. Und ich bin jetzt nicht grundsätzlich Verfechter von, es gibt nur einen Ball.
Ja.
Ich dachte nur,
das ist okay, aber schon speziell, also das ist ein guter Punkt, da hast du schon recht.
Weil wie gut Randall, damit Randall funktioniert, glaube ich, muss er den Ball auch regelmäßig bekommen und dann auch seine Situationen dann bekommen. Und bei Brunson ist halt, ja gut, Brunson ist der Initiator und ich glaube, dass Brunson hat sich's auch verdient irgendwie nach dem Jahr, dass man ihm dann auch weiterhin das Vertrauen schenkt. Also klar, wir wissen so Länge und so, aber er ist halt so durch seine, ja, Craftiness macht er das ja hervorragend wett. Und deswegen habe ich so gedacht, okay, da wäre jetzt ein Spieler, der defensiv noch was bringt, der mehr Floor-Spacing bringt, was ja bei den Knicks auch immer so ein Ding ist. Und bloß dann, okay, wie wäre vielleicht noch in einer Situation, wo er mehr machen kann. Aber das war jetzt halt so ein 3-and-D-Wing mit vielleicht ein bisschen mehr Potenzial. Deswegen Anunoby. Aber wenn du sagst, Barrett positionsgetreu ersetzen, mit jemandem, der Creation bringt, mit jemandem, der ein bisschen mehr Star-Potenzial hat.
Du willst den Knicks, Zach LaVine, aufschwatzen. Ich sehe es am Zucken in deinem Auge.
Nein, ich habe gerade nicht an die Brust gedacht. Das passiert mir von 24 Stunden in 23,5 nicht. Aber gut, okay, ist ein bisschen übertrieben. Aber Zach LaVine.
Nein, also wäre jetzt für mich nicht
Stauskas? LaVine? Stauskas? LaVine?
Bradley Beal.
Bradley Beal.
Donovan Mitchell letztes Jahr, ne? Also,
ja, gut, aber.
Das war ja der Name.
That ship has sailed, my friend.
Das stimmt. Vielleicht also, auch James Harden, damit du einfach Hartenstein zusammen spielen lassen kannst. Wird Free Agent, ne?
Ja.
Werdet hier first.
Ha. Aber ich glaube. Nee, aber was wäre denn? Beal, LaVine, ist es realistisch und würdest du es machen?
die verdienen halt so ewig viel. Das ist halt blöd, aber weiß nicht. Also Beal fände ich jetzt rein sportlich nicht uninteressant. Ne? Der ist schon, ja. In dem Team müsste er ja nicht unbedingt so der große Anführer sein, der vorausgeht, weil meiner Meinung nach haben die Knicks das eigentlich ganz gut. Also das wirkt für mich schon auch wie ein mental irgendwie ziemlich gutes Team, das sich irgendwie auch versteht und so, aber so rein sportlich, so als jemand, der Offball wirklich Gefahr ausstrahlt und der aber auch, wenn du ihm den Ball gibst, echt ein kreativer und extrem versierter Scorer ist, so das, weiß ich nicht, fände ich jetzt sportlich nicht uninteressant. Weiß nicht, wie realistisch die Geschichte ist, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht realistisch. Er muss ja auch Deals zustimmen und bei dem Gehalt, das er hat, musst du auch sehr, sehr viel abgeben, um ihn kriegen zu können. Das funktioniert, glaube ich, wahrscheinlich, also ohne, dass ich es mir jetzt bisher ausgerechnet hätte, aber es funktioniert wahrscheinlich nicht mal, wenn du nicht Randall irgendwie mit drin hast und seinen Deal und dann ist das Ganze sowieso wieder ein bisschen hinfällig, aber wie gesagt, rein sportlich fände ich das jetzt nicht komplett uninteressant.
Stimmt. Ja, wir sind gespannt, was im Sommer passiert, aber ich glaube schon, dass die Knicks zumindest mal mit dem Kern, den sie jetzt haben und dann mit den ganzen Möglichkeiten, die sie auch dank ihrer Picks haben, da vielleicht noch einen Schritt gehen können. Und ich glaube,
Brandon. Ich möchte übrigens auch noch erwähnen, dass bei dem Kern unser guter Freund Quentin Grimes vergessen wurde, der für mich da absolut dazugehört.
Absolut.
Den wollten sie nicht für Mitchell traden.
Ja.
Das ist letztendlich der Grund gewesen, warum das nicht funktioniert hat. Von daher, der gehört zum Kern und sollte auch dazugehören, finde ich.
Und wie sieht es mit Quickly aus nach den letzten Wochen?
Absolut.
Absolut. Absolut. Von daher, es ist die Knicks sind interessant. Damit zu Tobias Wagner. Was haltet ihr von der Idee, dass der letzte jeder Conference eine etwas geringere Chance auf den ersten Pick im Draft hat als der vorletzte? Würde das Tanking nicht zumindest etwas einschränken? So hätten die letztplatzierten Teams einen Anreiz, Spiele zu gewinnen und ihre besten Spiele über die gesamte Saison einzusetzen.
Klingt das verlagert das Problem doch nur, oder?
Ja, die Frage ist halt, du kannst halt auf den vorletzten, kannst du wahrscheinlich komplizierter gehen als auf den letzten. Also weißt du, das ist ja mehr Punktlandung. Das andere ist ja einfach, okay, wir müssen einfach so beschissen wie möglich sein.
Und das ist dann, aber ich meine, so hast du ja auch trotzdem immer noch einen Anreiz, ziemlich beschissen zu sein. Es ist nur wichtig, dass ein Team schlechter ist als du.
Ja, aber du musst mehr taktieren. Also es stimmt schon, es ist wahrscheinlich, ich meine, die perfekte Lösung gibt es ja für dieses Problem eh nicht. Das Ding ist, ich habe mir nur im ersten Moment gedacht, aber das ist ja irgendwie, es ist zwar so kontraintuitiv, weil du sagst ja auch, du verschiebst es und es ist auch irgendwie komisch, wenn der Vorletzte. Es wäre zumindest, es würde es ein bisschen interessant, es wäre so, the race to the bottom wäre ein bisschen interessanter, weil dann hast du vielleicht am letzten Spiel zwei Teams, die gleich sind. Was machst du dann, wenn zwei Teams, die den gleichen Rekord haben? Entscheidend ist Torverhältnis oder direkter Vergleich.
Tiebreaker gibt es aber im Playoff-Rennen auch, dann muss es die im Tank-Race halt auch geben.
Genau, dann kriegst du quasi, dann wendest du die Regeln, die im Playoff-Race gelten, wendest du dann auch aufs Tanking Race an. Weil ich meine, es gibt ein Tanking Race. Machen wir uns nichts vor.
Es gibt ja solche Spiele, oder es gab die ja auch schon, bevor die Odds jetzt wieder quasi ein bisschen abgeflacht wurden. Also meiner Meinung nach war das insofern schon eine etwas positive Entwicklung. Es gab ja vorher auch dann mal, dass halt zwei Teams, die absolut erbärmlich waren, in den letzten Saisonwochen noch gegeneinander gespielt haben und da halt wirklich kreativ waren im Sinne von, wie schlecht können unsere Lineups sein, was können wir hier veranstalten, um bloß nicht zu gewinnen. Und auf der Gegenseite war jemand, der das auch versucht hat. Also das gab's ja alles schon. Insofern wäre das für mich jetzt nicht wirklich eine Neuerung. Ich glaube, also wenn man Tanking loswerden will, dann müsste man einfach sagen, alle Leute, die nicht ins Play-In kommen, haben die gleichen Odds.
Ja.
Aber das ist halt auch die Frage, dann hast du halt, ich meine, es gibt ja irgendwo auch immer noch einen ganz guten Grund, warum die schlechten Teams die höchsten Picks kriegen sollten, ne? Weil denen meistens Talent fehlt. Und irgendwie, also für manche Teams, beispielsweise Charlotte, die werden halt in ihrem Leben oder in ihrer Existenz, werden die wahrscheinlich nie einen richtig guten Free Agent irgendwie sein können. Deswegen sind die halt auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sowas ihnen hilft. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie dann komplett fair ist, wenn man für alle genau die gleichen Odds hat. Aber dadurch hat man dann dieses Tanking-Problem immer. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt losführt. Ich glaube nicht, dass man es so richtig losführt.
Ich glaube halt, ich meine, die Idee ist ja uralt, eben, dass du halt so ein bisschen so diese, dass du ausgleichst oder das Talentdefizit ausgleichst, wie du es gesagt hast. Heutzutage finde ich halt, die Frage ist, ob es heutzutage noch so gilt, wenn man sich die jungen Teams jetzt anschaut. Also ich meine, es ist ja, wenn du dir, also zum Beispiel, wenn du die Rockets anschaust, die ja schon Talent haben, die aber einfach sagen, ja wurscht, keine Ahnung, wir holen keine Veteranen dazu, gehst raus und spielst Basketball und dann, also man könnte, vielleicht könnte man das, also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie die Rockets das genau machen sollen, aber ich glaube, es gibt mittlerweile, oder ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile schon auch, dass auch die schlechten Teams ein gewisses Maß an Talent haben, das vielleicht früher so gar nicht der Fall war, gerade auch, weil die Talentbreite, die Dichte, die Talentdichte in der Breite so viel besser ist als früher. Nein, aber das ist halt, also es gibt halt, es ist mehr Talent vorhanden und ich glaube auch, dass Teams schon auch versucht sind, gerade wenn sie junges Talent haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt schon zwei Spieler, drei Spieler, auf die wir in Zukunft setzen wollen, aber wir schauen halt, dass wir vielleicht noch den vierten, fünften Spieler dazu bekommen. Und dass man vielleicht dadurch ist, ich hatte auch so an die gleichen Odds dann gedacht, für alle Nicht-Playoff-Teams, Nicht-Play-In-Teams, was dann halt, dann verschiebst du es vielleicht aber noch ein bisschen weiter nach oben, dass du dann halt, dass dann die Teams, die so Fringe-Play-In-Playoff sind, die dann halt sagen, vielleicht doch lieber Lottery und das, ja, genau. Dann, also was halt, du wirst immer so ein, ich glaube, wie gesagt, dem Problem Herr werden kannst du wahrscheinlich einfach nicht.
Ich glaube auch, solange es Odds gibt und solange es halt diese, irgendeine Form von gewichteter Lottery gibt, hat man das Problem halt einfach, in irgendeiner Form. Man kann es vielleicht, also es gibt vielleicht auch noch kreativere und bessere Lösungen, um zumindest einen Teil davon einzuschränken. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man komplett loswerden kann.
Nee, bin ich bei dir. Ich meine, ich finde die Idee ganz interessant, weil es halt so ein bisschen, weil es halt auch ein bisschen was Ungerades dann ist, okay? Es ist halt irgendwie das zweitschlechteste Team so. Und dann hast du vielleicht so, okay, wie kommen wir da hin? Das hat dann wieder so eine Spannung für sich sozusagen.
Also naja, wenn Houston und San Antonio dann in den letzten Saisonwochen nochmal gegeneinander spielen, dann ist das auf jeden Fall Must-See-TV.
Ja, Shaq and a Fool wäre auf jeden Fall exklusiv dabei.
Nee, dann wäre es ja sogar wieder gut zu gewinnen. Ne? Deswegen ist das dann wieder
stimmt, Super Bowl für diese beiden Teams. Richtig. Ja, sorry, genau. Ja. Siehst du?
Also für dieses eine Spiel hat es dann auf jeden Fall sehr positive Auswirkungen.
Ja, es ist. Danke, Sam.
Es ist nicht Sam.
Ich brauchte einen Sündenbock. Und Sam ist halt der Posterboy der Sündenbox.
Ja, das stimmt.
Böcke. Entschuldigung. Weißt du, wie es ist?
Es hätte funktioniert, wenn die Sixers besser gedraftet hatten. Ne? Von diesen ganzen Top-3-Picks, die sie hatten, hängen geblieben ist Joel Embiid und ich meine, der ist nicht schlecht.
Ja, genau.
Der ist nicht schlecht. Aber wenn man bedenkt, dass sie auch noch Simmons und Fultz hatten, dann ist es irgendwie schon krass, wie wenig insgesamt bei rausgekommen ist. Aber naja, kann man immer wieder drüber streiten. Der Ansatz war für dieses Team nicht falsch, auch wenn es eklig war, sich das anzusehen. Kann man schon so sehen.
Und ich meine, man muss sagen, bei Simmons, das, was wir jetzt gerade beobachten, war damals absolut nicht vorherzusehen.
Nee, und bei Fultz ja auch nicht. Das war auch komplett mysteriös. Das war ein Can't-Miss-Prospect, mehr oder weniger.
Ja. Trotzdem ist es interessant, sich zu überlegen, was wäre, hätten die Sixers Tatum gedraftet.
Ja.
Im Nachhinein. Auch so an der Seite von Embiid.
Ja, muss ich nicht drüber nachdenken.
Ist okay. Nee, möchtest du nicht, oder was? Möchtest du nicht in die Tiefe gehen, so ein bisschen? Eins der größten What-Ifs der NBA-Geschichte.
Ja. Ja. Ist schon ein ziemlich großes What-If, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen hat Danny Ainge seine Statue in Boston, weißt
du? So ist es. Denk du aber noch mal ein bisschen drüber nach, wie es wäre, und ich lese so lange die Frage von Benito Bardele vor. Wie wäre es damit?
Okay.
Hallo Jungs, ich hätte zwei Fragen für euch. Okay, ich lese zwei Fragen vor. Da ich gerade eine Folge Hall of Game gehört habe und Ole über die Rings Culture gesprochen hat, wann ist diese Culture entstanden? Gab es bestimmte Spieler, zum Beispiel die Zeit nach MJ mit der ewig elenden Goat-Debatte oder Ereignisse, die das gefördert haben oder einfach nur ein schleichender gesellschaftlicher Prozess? Ich lese erstmal die erste vor, weil dann, ne?
Ja, macht Sinn.
Ja. Was sagst du? Du hast ja hast du irgendwie so einen Punkt, an den du dich erinnern kannst, an dem es losging sozusagen, dass es halt um Rings ging? War es LeBron?
Ich glaube, ehrlich gesagt, also auch wenn ich mich selber nicht dran erinnern kann, weil ich da noch nicht so richtig gelebt habe, aber die erste Person, mit der ich das verbinde, ist tatsächlich MJ, weil das ja durchaus ein paar Jahre gedauert hat, bis der Titel gewonnen hat in der NBA und es da schon auch diese Kritiken gab, von wegen, der ist kein Gewinner und der...
Eigentlich geil, so im so retrospektiv, wenn das wirklich mal...
Hirnrissig. Also bei LeBron ja auch.
Ja,
so, ja, das ist kein Gewinnertyp, dem fehlt einfach, dass der kann nur Zahlen auflegen. Bei den beiden, das ist halt schon geil.
Ja.
Und ich glaube, dass tatsächlich Jordan vielleicht der erste war, wo das halt auch so wirklich ein großer Debattenpunkt war. Und dass, also, dass halt diese Debatte auch mehr geführt wurde. Das war dann natürlich irgendwann erledigt, aber dann ist es vielleicht so, ja, in der Ära nach Jordan. Ich habe gerade überlegt, ich meine, es gab, Kobe hat natürlich sehr früh in seiner Karriere schon Titel gewonnen, deswegen ist er da so ein bisschen raus, aber dann ist wahrscheinlich wieder LeBron der Nächste. Und es ist, also, ich glaube schon auch, dass es ein schleichender gesellschaftlicher Prozess ist, weil einfach so diese Berichterstattung rund um Basketball eine ganz andere ist und auch vor allem viel, viel mehr ist. Also wir haben ja vorhin auch schon drüber gescherzt, es gibt halt einfach mittlerweile mehrere Sender, die über 24 Stunden halt einfach Sport machen und oder beziehungsweise Sport zeigen. Und da sie nicht so viele Live-Rechte haben können, müssen sie auch ziemlich viel Zeit halt einfach mit irgendwelchen Debattenshows füllen, wo Leute dann darüber streiten, wer ist der GOAT, wer hat wie viele Titel, wer ist ein Joker und überhaupt. Und da sind halt dann so Argumente wie, also gerade früher, als man, glaube ich, also ich meine, es gibt es jetzt auch noch, aber gerade früher, als man vielleicht auch noch nicht so versiert darin war, zu schauen, okay, was hat denn jemand statistisch für einen Impact, wie sieht sein Team aus, was sind seine Umstände? Ich finde, es gibt mittlerweile schon mehr Debattenformate, also auch gerade durch die Entstehung von Podcasts und so, wo nicht nur Marktschreier drin sitzen, dass man da auch ein bisschen mehr auf die Nuancen achtet, aber über eine relativ lange Zeit war es halt wirklich mehr so dieses Kobe hat 5 Ringe, LeBron hat 4 und damit ist das Argument auch beendet, so nach dem Motto. Und das, also das ist halt, da kann jeder seine Meinung haben, aber es ist halt sehr, sehr einfach, sich das so zu machen und ich glaube, das ist halt einfach so eine Art von Debatte, die ja wahrscheinlich über die Jahrzehnte so ein bisschen schleichend entstanden ist. Gleichzeitig habe ich auch eben überlegt, ich habe ja West und Baylor genannt als Leute, denen man das jetzt weniger vorwirft, dass die nicht so viele Titel haben. Also Baylor hat gar keinen, West hat nur einen. Aber bei Chamberlain war das ja auch so, dass er über die ersten Jahre jetzt nicht unbedingt als der große Gewinnertyp galt, bis er dann irgendwie mal seinen ersten Titel geholt hat. Und er hat insgesamt 2 gehabt, aber trotzdem gibt es ja auch bis heute Leute, die sagen, der ist total überschätzt, weil der halt individuell abgeliefert hat, aber seine Teams nichts gewonnen haben und so. Und also
wobei das natürlich auch eine Diskussion ist aus heutiger Perspektive, ne?
Ja, aber sie wurde damals auch schon geführt, glaube ich. Also damals teilweise ja auch viel von den anderen Basketballspielern der Zeit, die alle, oder von denen sehr viele halt Wild immer kritisiert haben.
Ja gut, auch kann vielleicht auch eine Nuance Frust mit dabei gewesen sein, weil...
Ja, und Knight, ich meine, der hat ja auch damals, derjenige, der die Endorsements hatte, der als Schauspieler unterwegs war und der halt als erster Spieler seine Trades erzwingen durfte. Das hat ja sonst damals auch noch keiner gemacht oder machen können. Also insofern, es gab schon auch ein paar Sachen, wo man da neidisch drauf sein konnte. Aber ja, ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, dass gerade so was so diese Debatten angeht, dass diese Rings Culture vielleicht so ein bisschen ihren Ursprung in der Jordan-Karriere hat.
Ich meine, es gab in der Phase auch noch so zwei, also ich sag mal, ich habe so den Eindruck, dass man trotz der Jordan-Debatte Spieler, die jetzt vielleicht nicht so im Rampenlicht standen wie jetzt Jordan oder LeBron, halt vielleicht noch ein bisschen wohlwollender gesehen hat. Also zum Beispiel damals, als Drexler ja von Portland nach Houston gegangen ist, war schon das Thema, okay, also es war eher so, okay, er verdient sich jetzt auch mal die Chance auf seinen Ring. Nicht so, er muss da jetzt hingehen, muss da jetzt, also zumindest habe ich so eine Erinnerung. Ich war da jetzt auch noch keine Mitte 20 und habe da alles genau mitverfolgt. Aber so eher so.
Du bist gerade mit dem Abi fertig, ne?
Kurz davor, ja. Und deshalb, weil ich habe so ein bisschen so eine Erinnerung, dass man so okay, sie haben die Chance drauf und auch so Malone und Stockton, dass man schon auch noch gesagt hat, ja, aber sie sind halt nicht, dass die zwei das jetzt bräuchten, ja. Kommen wir später oder vielleicht am Freitag auch noch dazu, zu den beiden Kollegen. Aber das ist halt so, okay, es ist halt ein unfassbar gutes Duo und es ist eigentlich eher schade, dass sie keinen Ring gewonnen haben und sitzt so. Aber ich glaube dass man Spieler einordnen wollte, All-Timer schon, haben schon Titel auch. Spielen Titel schon immer irgendwie eine Rolle. Also gerade jetzt bei Starspielern. Wen man da so ein bisschen rausnehmen kann, ist Tim Duncan, gell? Weil der hat halt einfach 5 Titel gewonnen, aber der ist halt einfach, ja, der ist war in dieser Diskussion gefühlt nie präsent. Also ist auch so nicht präsent, so, okay, einer der krassesten, ich komme jetzt gerade auch drauf, weil Bill Simmons und Ryan Rosillo im Podcast kürzlich auch drüber gesprochen haben, über Tim Duncan, ob sie lieber Kobe hätten oder gehabt hätten oder Tim Duncan und dass halt Tim Duncan da eben halt auch so unterm Radar schon. Irgendwie ist der hat sich der ganzen Sache irgendwie entzogen gefühlt.
Ja, schon, weil er halt auch einfach als Typ nicht spannend genug war. Aber gleichzeitig, wenn dir jemand sagt, der ist kein Top-10-Spieler, dann muss der da schon, glaube ich, ziemlich viele, also muss schon kreativ argumentieren, damit ich ihm zuhören mag, weil für mich ist das schon, also der gehört da auf jeden Fall rein und ich sehe auch nicht so viele Ideen, warum er da jetzt nicht reingehören sollte. Also weil der Erfolg halt einfach für sich spricht und auch dieses sich ständig wieder neu erfinden, was er über seine Karriere gemacht hat, ist halt auch fast einzigartig. Und um ein Fundament für mein Team für 20 Jahre zu haben, weiß ich nicht, ob ich irgendjemanden lieber hätte als ihn.
Ja, zumal er dann auch, wenn es um die Rings-Culture geht, Argumente auf seiner Seite hat. Also du kannst ihn eigentlich nicht rausnehmen. Und es stimmt schon, ja, wie du sagst, er hat sich immer wieder neu erfunden. Du konntest um ihn rum sowohl vorne als auch hinten aufbauen. Du hast irgendwie, dein Floor war extrem hoch und ja, also da darf man wahrscheinlich gut und gerne in die Top 10 All-Time nehmen. Ich denke auch so ein bisschen, dass das gesellschaftlich, ich meine, wir reden halt einfach gerne über Dinge und so relativieren gerne. Und ich meine, die Rings Culture ist halt auch eine sehr, sehr einfache, eine sehr, sehr vereinfachte Diskussion. Weil, hey,
genau.
Spieler, Star X hat viel mehr Ringe als Star Y. So, besser. Bäb. Case closed. Bäb. Ja, genau. Zweite Frage noch von Benito vielleicht. Seht ihr mögliche Änderungen, um die absurden Trade-Gegenwerte für teilweise in Anführungszeichen nur sehr gute Rollenspieler zu normalisieren? Es kann ja nicht sein, dass bald für einen gewöhnlichen Spieler das halbe Team und die ganze Zukunft weggegeben bzw. riskiert werden muss. Etwas überspitzt formuliert, würde ich sagen. Etwas.
Minimal.
Aber im Kern nicht uninteressant, wenn du überlegst, was jetzt für Gobert gezahlt. Und ich möchte Gobert jetzt nicht als Rollenspieler bezeichnen. Gobert ist nur halt ein sehr, sehr spezieller Spieler, der sehr, sehr spezielle Qualitäten, davon sehr, sehr viele mitbringt. Gleichzeitig halt auf einem dicken Vertrag saß und trotzdem wahnsinnig viel und noch aus einer Situation kam, die eigentlich für sein eigenes Team so ein bisschen verfahren war. Und trotzdem halt viel Gegenwert. Mitchell. Und dann hatten wir die Diskussionen um Anunoby, was die Raptors gern gehabt hätten, dass sie den Gegenwert und denselben Gegenwert gern gehabt hätten, einen ähnlichen Gegenwert gehabt hätten, wie die Jazz für Mitchell bekommen haben. Und ich möchte Mitchell auf gar keinen Fall als gewöhnlichen Spieler bezeichnen, weil er durchaus Argumente auf seiner Seite hat, in einem All-NBA-Team zu landen dieses Jahr. Das macht ihn zu alles andere als einem gewöhnlichen Spieler. Aber im Kern finde ich schon interessant, wie viel Teams mittlerweile fordern für Spieler, die jetzt nicht ein Star sind, aber halt Qualitäten mitbringen, die ein anderes Team hat. Ich habe nur keine Ahnung, solange es jemand bereit ist, den Gegenwert zu leisten, wird sich, glaube ich, nichts ändern. Also ich glaube, das ist nur das Ding, wenn dann halt mal Teams auf ihren Spielern sitzen und auf ihren Situationen und dann merken so, haben wir es ein bisschen übertrieben vielleicht.
Das ist doch der springende Punkt. Also wenn du auf dem Flohmarkt deine alten T-Shirts verkaufst, ne, und da ist halt eins, da wurde irgendwie schon drauf rumgekaut, entweder von dir oder von deinem Sohn oder von irgendwem sonst. Ja. Es sind so ein paar Löcher drin, waren Kaffeeflecken drauf, sieht alles irgendwie so ein bisschen ranzig aus. Kommt jemand vorbei, sagt, Max, 1000 Euro. Willst du dann sagen, ja klar, oder willst du dann, dass irgendjemand Neutrales von der Seite kommt und sagt, das ist aber keine 1000 Euro wert, gib vielleicht lieber 3 Euro. Jetzt etwas überspitzt formuliert, weiß, aber ja. Das ist halt Angebot und Nachfrage. Und also ja, absolut. Natürlich genau. Wird da irgendwie hart verhandelt und also, keine Ahnung, Timberwolves werden da sicherlich, ich meine, die Jazz werden da sicherlich gesagt, was könnt ihr mir denn sonst noch geben? Aber es gibt ja keine Not, das zu machen. Die Timberwolves hätten ja auch einfach sagen können, Leute, das ist mir viel zu viel. Also was machen wir für einen Schwachsinn? So, wir wollen den gerne haben, aber wir haben eigentlich auch schon ein Max-Player auf seiner Position und eigentlich ist das vielleicht ein bisschen verrückt, wenn wir jetzt unseren gesamten Unterbau plus diverse Picks abgeben. Wollen wir da vielleicht noch mal gucken, ob wir eine logische Lösung finden oder wollt ihr uns wirklich komplett über den Tisch ziehen? Sie haben sie halt nicht gemacht, sie haben sie über den Tisch ziehen lassen, muss man ganz klar sagen. Der Trade war alles andere als gut, aber es gab in der Geschichte der Liga schon verdammt viele
Absolut.
Trades, die echt verheerend waren.
Ja.
Ziemlich viele. Ich kann da nur empfehlen, mal auf den Deal zu gucken, der letztendlich Kyrie Irving zu den Cavs verfrachtet hat. Das war ein katastrophaler Trade. Der hätte eigentlich bei den Clippers landen müssen, aber weil sie dieses so gewisse das Wort Protection nicht so gut kannten oder ungeschützt durch die Gegend getradet haben, ne? Gab es da große Probleme. Also es gab halt in der Geschichte der Liga schon wirklich viele solche Sachen.
Ja, und ich glaube, wir haben jetzt gerade, es hat sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen gehäuft und dadurch versuchen es, ich meine, es ist ja dann auch verständlich von Teams, es im ersten Moment zu sagen, okay, wir haben hier einen Spieler, dessen Wert wir kennen, bei uns läuft es nicht so, aber wir kennen auch seinen Wert in der Liga, vor allem den Wert seines Skillsets innerhalb der Liga. Jetzt probieren wir es halt einfach mal, wenn jetzt so in näherer Vergangenheit der ein oder andere Deal stattgefunden hat, bei dem Teams etwas überreagiert haben. Und trotzdem haben wir ja auch gesehen, dass es eben, das ist ja eigentlich schon nicht immer in die ganz verrückten Sphären geht. Also ich meine, dass Anunoby noch bei den Raptors spielt, spricht ja auch dafür, dass Teams gesagt haben, keine Ahnung, wer weiß, wie weit die Verhandlungen überhaupt gegangen sind, wie interessiert die Raptors wirklich waren, ihn abzugeben. Aber wenn man halt so ein bisschen die Meldungen so ein bisschen zusammenfasst oder sich die Meldungen so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, im Endeffekt haben die Teams dann dann gesagt, nee.
Genau.
Also
und das ist der einzige Weg, der es sein kann. Also die Teams müssen das selber unter sich ausmachen.
Genau, also weil dann ist es halt, genau, es ist ein absoluter Deluxe-3D-Spieler. Es ist halt ein 3D-Spieler, kein Star. Er wird uns, wie als ich mal Nix ins Spiel gebracht habe, hast du ja gesagt, okay, es ist jetzt nicht derjenige, der deine Offense auf ein neues Niveau hebt, sondern derjenige, der halt von der Offense um ihn herum eigentlich eher profitieren muss oder profitieren kann und dann halt schon auch ein Stilmittel hinzufügen kann, das sehr wertvoll ist für eine Offense. Aber genau, für so einen Spieler gibst du halt nicht maximal aus, beziehungsweise im Normalfall nicht. Und jetzt haben es die Teams halt nicht gemacht und deswegen spielt er noch in Toronto. Also ja, das ist, ich glaube, da kannst du von außen einwirken, bringt ja nichts. Man kann es ja nicht sagen, ganz maximal. Also wenn ein Spieler, also vor allem, es sind ja auch irgendwie Soft Skills sozusagen. Es ist ja jetzt nicht, du kannst ja jetzt nicht an seinem derzeitigen Vertrag irgendwie festmachen oder an was auch immer. Weil dann bist du auch wieder an dem Punkt, wenn ein Team den Spieler überbezahlt, dann kannst du für den Spieler dann auch wieder mehr Gegenwert in einem Trade verlangen. Also funktioniert ja auch nicht. Ja.
Also. Nee, das funktioniert alles nicht. Also es gab ja mal so eine Einwirkung seitens der NBA mit der Stepien-Rule, die dazu führt, dass du halt nicht in aufeinanderfolgenden Jahren First-Round-Picks traden kannst. Ja. Aber in so einer Situation, wo es einen Besitzer gibt, der nicht weiß, was das bedeutet, wie damals mit Ted Stepien, der wahrscheinlich der schlechteste Owner aller Zeiten war, sowas gibt es jetzt ja nicht. Im Moment könnte man eher drüber nachdenken, ob es nicht eigentlich an der Zeit wäre, diese Regel wieder aufzuheben, weil die Teams offensichtlich bereit sind, das abzugeben, sich aber des Risikos mittlerweile eigentlich auch bewusst sind. Also.
Ja.
Und man dann so eine Situation wie jetzt bei den Blazers, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, vermeiden könnte. Aber nee, also ich glaube nicht, dass man da einwirken muss. Ich glaube, das müssen die Teams einfach unter sich ausmachen. Und wenn Leute völlig absurde Forderungen für gute Rollenspieler stellen, dann müssen sie die halt einfach behalten. Dann sind wir in der John Collins-Situation, dann blöd für John Collins ist, aber
ja, für die Spieler ist es halt bitter, weil sie bleiben halt in dieser, also was heißt bitter, aber es ist halt,
ja. Kriegen ja ihr Moos auch und ich glaube, kurzfristig getradet werden ist manchmal auch nicht viel geiler. Musst du halt auch wenn du eine hast, deine Familie umsiedeln, musst du halt irgendwie neue Situationen während der Saison, das ist ja auch alles nicht unbedingt super entspannt.
Es spielen mehrere Faktoren mit hinein als nur das, was im Trainingszentrum und dann auf dem Platz passiert, ne?
Ja.
Damit hätten wir noch Zeit für eine letzte Frage. Sollen wir die nutzen, die Zeit?
Ja, ich würde auch noch zwei schaffen.
Du würdest auch noch zwei. Jetzt machen wir erstmal, weil wir können jetzt mal Stefan nehmen, weil wir haben es ja angekündigt, wir schaffen es vielleicht später noch. Wir schaffen es vielleicht am Freitag. Wir schaffen es heute noch. Ha, da ist sie. Stefan könnte, Entschuldigung, Jan Kölbel. Entschuldigung, ich bin kurz verrutscht. Ich bin erstmal gar nicht angesprochen in dem Fall. Okay. Ich würde erstmal, Jan Kölbel, Stefan kommt dann spätestens am Freitag. Ole scheint beim Thema Karl Malone Redebedarf zu haben. Daher lasst es raus. Wer ist in eurem Hate-Five-Lineup? Also was sind eure unsympathischsten Spieler aufgrund von On-Court- oder Off-Court-Geschichten? Wer trainiert dieses Team und warum ist es bei Max Jim Boylan?
Ich habe mich über die Frage und auch über den Zusatz Jim Boylan sehr gefreut.
Ich finde es schön, dass Jim Boylan nochmal mit reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich Jim Boylan als unsympathisch bezeichnen kann, weil Jim Boylan einfach ein brutaler Kauz ist. Ich reg mich jetzt gerade mehr über die Bulls auf, als ich es zu Jim Boylan-Zeiten jemals gemacht habe.
Das ist eine Ansage.
Weil das eher Comedy war. Ungewollt, aber es war auch Unterhaltung. Jetzt nicht aufgrund großer Qualität, aber auch Unterhaltung. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob es Jim Boylan, ich muss mal drüber nachdenken, welcher Coach da rein könnte. Jim Boylan arbeitet ja auch sehr, sehr erfolgreich im Team USA momentan, ne? Ja. USA across the chest und so. Na gut, das ist, da geht es ja noch viel mehr. Da liegen die vielleicht auch richtig, ne? Dann, wenn die Hymne ertönt und so. Aber gut. Ja, ich würde sagen, Power Forward ist besetzt bei Hate Five, oder?
Nicht so richtig, weil.
Was?
Das Ding ist, bei Karl Malone, es ist ja kein Hate wegen irgendwelchen On-Court-Geschichten. Also ich meine,
oder Off-Court.
Mochte ihn da. Ja, ich weiß, aber ich finde, das muss man trennen. Weil das, was Karl Malone gemacht hat, warum ich ihn nicht leiden kann, ist ja eine sehr ernste Geschichte. Der sollte im Gefängnis sein, weil er halt eine Minderjährige geschwängert hat und das Kind nicht anerkannt hat.
Ja.
Und das ist halt etwas, was für mich nicht in irgendeiner Form in Verbindung gehört mit den anderen Sachen, wie gesagt. Und da gibt es so ein paar andere Leute, weißt
okay.
du? Es gibt halt Verbrechen, beziehungsweise in dem Fall ein Verbrechen, was ihm nicht, was ihm keinen Schaden zugefügt hat, aber was er halt irgendwie trotzdem begangen hat. Und also da gibt es ja noch ein paar andere und die würde ich jetzt nicht in irgendeine Starting Five packen, sondern würde ich halt einfach idealerweise so wenig wie möglich drüber reden, über jemanden wie Karl Malone.
Du meinst, er wäre nicht available, weil verhindert.
Ja, genau. Der wäre einfach nicht da. Kann man das ganz gut ausdrücken. Ja. Ich finde auch, das sollte man nicht gruppieren mit, also keine Ahnung, du hatest ja immer Dylan Brooks.
Auf aber jeden
mit dem, was gesetzt. Der auf dem Feld macht, das kannst du halt nicht in Verbindung bringen mit dem, was Karl Malone außerhalb des Feldes.
Aber ich glaube, das wäre auch nicht das Ding, sondern es wäre jetzt nicht so, weil der, also es stimmt schon, es wäre natürlich automatisch, weil sie würden in einem Atemzug genannt, gleichzeitig.
Genau, das wollte ich einfach nur vermeiden.
Ja. Aber Dylan Brooks ist bei mir gesetzt, weil der Typ geht mir so granatenmäßig auf den Sack. Ich kann es dir gar nicht, ich kann dieses Gelaber, also boah, ging mir auf dem Feld schon vor 2 Jahren, habe ich mir schon gedacht, Alter, du übertreibst, also für das, es gibt ja immer so Leute, also und ich meine, mal abgesehen davon, ich rede jetzt über ihn und meine Basketballverdienste sind wesentlich geringer als seine.
Findest
also,
du?
Ja, absolut, absolut. Okay. Und ja, aber ich finde, Dylan Brooks ist für mich echt schwer auszuhalten. Sowohl, wenn er spielt, als auch bei allem, was er dann so zum Besten gibt. Und es ist halt auch echt so, ich finde, es gibt eine Competitiveness, weil mir gerade kein deutsches Wort einfällt. Oder es gibt so diesen Wettkampfgedanken und so dieses Ding, okay, ihr seid meine Gegner sozusagen und deshalb bin ich nett. Und es gibt halt auch so einen gewissen, ich finde schon so einen gewissen Respekt untereinander. Finde ich, das gehört schon auch, also dass man nicht so, das ist Steph Curry oder das ist Draymond Green, sondern einfach, dass man respektvoll grundsätzlich miteinander umgeht. Also auch so im Alltag. Das kommt bei mir auch dazu. Ich finde halt auch, und ich finde, Dylan Brooks verhält sich halt wie ein Arschloch. Ich sage nicht, dass Dylan Brooks ein Arschloch ist. Ich sage, er verhält sich wie eins. Und das geht mir einfach auf den Sack. Und das kann ich einfach, oder sagen wir so, das verfolge ich einfach nicht gerne. Und deshalb gehört er bei mir da rein.
Willst du einfach weitermachen? Ich
ja, und
gut, ich mag's, wenn du dich aufregst.
Ja, es war ja wieder dieses, genau. Und dann funktioniert es halt auch noch wie beim letzten Warriors-Spiel. Und es ist, egal, es ist einfach, na. Und dann an seiner Seite, weißt du, wer bei mir noch im Backcourt neben Dylan Brooks wäre? Oder beziehungsweise Dylan Brooks spielt ja nicht zwingend im. Oh mein Gott, aber weißt du, wenn ich auch noch auf dem Flügel hätte?
Auf dem Flügel weiß ich nicht. Ich wollte dich fragen, ob du Pat Bev mit drin hast.
Es kommt ein bisschen drauf an, ob ich Brooks auf die 3 packe. Ich habe auf der 2 habe ich auf jeden Fall, beziehungsweise.
Jimmy Butler?
Nein, bitte.
Ich war früher mal dein bester Freund, aber
ich habe ihn über die letzten Jahre viel gehatet. Zu Hause. Ja, ich habe ihn viel gehatet, aber es ist so ein bisschen so eine Abneigung, Zuneigung, so ein bisschen. So, aber ich bin gerade wieder eher so positiv auf Jimmy Butler. Nee, Grayson Allen.
Ja, okay, gut. Den hätte ich ahnen müssen.
Weil es ist mittlerweile auch so ein bisschen what if. What would have happened?
Ach komm.
Nee, es ist überhaupt kein what if, weil ich habe es gerade total durcheinander gebracht. Er hat ja gar nicht Pat Williams Handgelenk hat ja Mitchell Robinson gebrochen und nicht Grayson Allen. Grayson Allen war ja Alex Caruso, also es ist kein what if. Aber trotzdem, so, er ist halt einfach ein bisschen dirty. Und dann hat er es auch noch gegen mein Team, war ja auch noch dreckig. Und deswegen.
Und er sieht aus wie eine Kombination aus Ted Cruz und Jeremy Renner, was irgendwie auch einfach ein bisschen verstörend ist.
Ja, das stimmt. Also, aber er ist halt, ja, so ein bisschen, er ist halt ein bisschen dreckig und das ist auch sowas, ne? Nicht mein Fall. Jetzt bist aber du mal dran. Nee, jetzt bist du mal dran.
Ich finde das kompliziert. Also
ja.
Ich habe nicht so viele Leute, die ich irgendwie hate, muss ich sagen. Also
aber so Spiele,
Pat nervt mich tatsächlich meistens ja, ein bisschen. Aber es gibt dann auch Spiele, wo ich ihn sehe und denke, irgendwie ist auch drollig, was er macht. Wenn man es nicht zu ernst nimmt, und das ist bei Dylan Brooks, also ich meine, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber eigentlich ja. finde ich es auch da, manchmal finde ich es auch einfach drollig.
Ja, aber es ist, nee,
Dylan Brooks finde ich nicht drollig. Der gehört für mich schon wirklich rein, also einfach, weil er auch schon mal Spieler verletzt hat
ja.
und schon auch eher ein bisschen dirty unterwegs ist.
Wahrscheinlich ist die Aufgabe für dich auch einfach schwierig, weil du halt als Nordlicht, weil die Emotionen da halt auch nicht so mit dir durchgehen.
Genau, ich mag niemanden und ich mag aber auch niemanden nicht.
Genau, du gehst halt nur analytisch an diese Sache ran. Aber hast du nicht so Spieler, bei denen du, ja, die du einfach irgendwie mal, also muss ja nicht jetzt sein, kann ja auch vor 10 Jahren gewesen sein, einfach, weil sie jetzt gegen dein Team gut waren oder weil du irgendwie, weil dir irgendwas quer saß, wo du einfach, die du einfach irgendwie aus irgendwelchen, ich meine, das sind ja oft auch einfach irrationale Gründe, die du einfach irgendwie nicht mochtest.
Ne, es gibt schon immer mal Leute, die man halt irgendwie so ein bisschen nervig findet. Also, ja. keine Ahnung, Tyler Herro zum Beispiel ist jemand, den ich, also sportlich kann ich schon auch wertschätzen, was der macht. Aber die Art finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich würde deswegen jetzt auch nicht sagen, dass ich den hate. Also so schlimm ist es dann auch nicht.
Wir können ja den Begriff auch ein bisschen drehen. Es muss ja keine Hate Five sein. Das kann ja auch so eine.
Wer nervt?
Finde ich jetzt nicht ganz so cool, weil wir im Norden grundsätzlich nicht haten Five.
Wir haten ja schon, aber.
Aber halt auch auf eine nüchterne Art und Weise.
Ja, genau. Ja. Okay, dann habe ich noch 2 Namen für dich.
Ja.
Montrezl Harrell.
Mhm.
Spielt jetzt nicht mehr viel, deswegen ist es irgendwie auch. Aber als er noch viel gespielt hat, hat er mich immer ein bisschen angestrengt.
Ja.
Und er kann da überhaupt nichts für, aber Mason Plumlee.
Was?
Strengt mich manchmal irgendwie auch einfach ein bisschen an.
Okay. Weil.
Ich kann es dir nicht mal wirklich sagen.
Irgendwie. Ja, siehst du, aber genau das wollte ich. Genau das wollte diese Irrationalität. Dann kommen wir halt manchmal durch.
Aber ich finde es schöner, wenn es zu Rants führt, wie bei dir.
Ja gut, ich bin halt, wie gesagt, wir Südländer, weißt du, sind temperamentvoll.
Und seit Jahrzehnten angestaute Gefühle einfach rauskommen. Ja,
genau.
Hast du noch wen, den du noch erwähnen musst?
Ja, nee, weißt du, das ist halt echt so ein Ding, wenn ich einfach während seiner Karriere einfach nicht mochte und da kam halt auch so ein bisschen, ich mochte die Franchise nicht, also es war einfach so ein bisschen, also ne, hat sich dann auch mittlerweile so ein bisschen gelegt. Aber ich war überhaupt kein Shaq-Fan zum Beispiel. Und da geht's jetzt nicht um Hate, so Shaq ist
scheiße,
sondern einfach nur, es war einfach so, das war so ein tief empfundenes, so fuck, der ist viel zu gut und das nervt mich einfach.
Hatte ich mit Shaq auch mal.
Also und ich will auch nicht, dass die Lakers gewinnen und ich will auch nicht so, das, ja.
Shaq war der ist ja nur größer und schwerer als alle anderen, das ist gemein.
Das ist genau, keine Skills.
Ja.
Keine Skills. Freiwürfe
kann auch nicht. Jetzt.
Ja, genau. Ja, also Shaq war irgendwie so ein Fall, den ich nicht so richtig mochte. Sonst.
Ich bin gerade auch am Überlegen, ob mir noch aus der Vergangenheit noch jemand in den Sinn kommt. Aber nee, irgendwie jetzt gerade. Ich muss da noch mal mehr drüber nachdenken. Also ich habe das auf jetzt bezogen und mich dann schwer.
Also genau. Nee, bei mir, ich habe nur die beiden jetzt gerade, die mich wirklich. Und LeBron ist bei mir auch so ein bisschen eine On-Off-Beziehung. Wie bei Jimmy. Also das kann mir jetzt schon mal auf den Sack gehen. Aber da hab ich ja schon mal gesagt, das ist auch so ein bisschen so, weil er halt ne, diese Jordan-LeBron-Sache kann ich halt einfach irgendwie nicht abschütteln. Und ich glaube, das ist eher das. Also ist auch kein Hate, sondern ist eher so ein
Da kommst du nicht raus aus deiner Haut.
Ich komme einfach nicht raus aus meiner Haut. Ich bin zu emotional involviert. Auch im gesetzten Alter noch. So, weiß nicht, ob das irgendwann besser wird.
Wahrscheinlich
nicht. Nee, ne? Vielleicht, wenn ich irgendwann mit einer Tasse Tee auf meiner Veranda, auf meiner Schaukel sitze und
LeBron seine 80. Saison gerade spielt.
genau. Und ich ist über meinen.
Du wirst nie besser sein als Jordan. Nur weil du länger spielst.
Ja. Nee, sonst. Nee.
Wir denken
ich kann, aber es ist ja interessant. Es gibt ja auch, ich meine, es ist ja so irre. Es gibt ja Leute, die haben eine Zeit lang Curry, haben sie gehatet, weil er auf seinen Mundschutz rumgekaut hat und so. Also es ist ja wirklich so ein.
Das finde ich auch nicht unbedingt nötig. Das finde ich auch eine komische Geste. Aber Curry an sich finde ich deswegen nicht grundsätzlich unsympathisch.
Nee. Ja, gut, komm. Sollen wir Stefan noch machen? Komm, wir machen Stefan noch. Weil ich Stefan schon erwähnt habe.
Wenn du schon so anteast, dann
muss man das auch noch. Könntet ihr mal eine Starting Five aus den unterbewertetsten bzw. Under-the-Radar-Playern diese Saison machen, quasi Spieler, deren Statistik ihren Wert kaum ausdrücken und die dafür sorgen, dass andere glänzen? Falls ihr zu viele Spieler habt, gerne eine Ost- und eine West-Starting Five. So, und jetzt, nachdem du mich gerade so hast haten lassen, möchte ich jetzt mal, jetzt sind wir wieder beim objektiven Part angekommen, ne, Herr Frerks, ihr Steckenpferd. Los.
Ach, geh weg. Okay, einfach mal fünf Namen. Derek White.
Mhm.
Javon Carter.
Mhm.
Quentin Grimes.
Mhm.
Jared Vanderbilt. Okay, ich meine, hier ist er nicht unterm Radar, aber eigentlich schon.
Aber grundsätzlich, ja.
Und Naz Reid.
Vor allem in Minnesota ist er unterm Radar gewesen, ne? Aber gut.
Das stimmt.
Ja, ja. Und Naz Reid. Ah, okay, ja, ja.
Es gibt nämlich, das ist das Beste bei den Timberwolves, die haben, und übrigens Kyle Anderson hätte ich hier auch noch sehr gut nennen können, um mal nicht immer nur Jared Vanderbilt zu lieben, weil Kyle Anderson spielt auch eine super Saison, aber ich finde es irgendwie geil, dass die zwei Max-Player auf der 5 haben und ihr coolster Center ist einfach Naz Reid. Wird Free Agent übrigens.
Ja. Wäre das nicht einer an der Seite von Damian Lillard?
Verteidigen wird er jetzt auch nicht groß, aber,
ja, also, aber
da ist er jedenfalls nicht so toll. Aber ich finde den als Offensivspieler irgendwie schon für so einen Backup-Big extrem versiert. Der kann schon einige Sachen machen. Er ist sehr beweglich, stimmt, und hat komische Moves teilweise drin. Werfen kann er auch. Also bin großer Naz Reid-Fan.
Ja, und er wirft auch gern, ne?
Ja, das auch, ja.
Also, ja. Stimmt, Naz Reid, ja. Würdest du Josh Hart noch mit reinnehmen?
Ja. Ja, ja. Also Josh Hart kann auf jeden Fall auch mit drauf.
Finde ich auch interessant. Also eben, haben wir jetzt auch wieder in dem Portland-Spiel gedacht, also er ist halt, hat jetzt auch nicht die ganz großen Zahlen, aber macht halt echt viele Dinge, die halt extrem wertvoll sind für ein Team, ne?
Ja, auch letzte Woche gegen die Clippers, wo er dann irgendwie, das ist dann drittes Viertel rum und er hat irgendwie schon 14 Rebounds geholt oder so. Ja. Und immer wenn er drauf ist, bewegt sich der Ball irgendwie besser. Also Hart finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
Ja.
Und Derek White ist in dieser Saison wahrscheinlich der drittbeste Celtic bisher so insgesamt. Also hat sich vor allem im Lauf der Saison irgendwie immer mehr so auch als Scorer dann hervorgetan, als es ein paar mehr Ausfälle gab und so. Also der spielt echt eine sehr, sehr, sehr gute Saison.
Ja.
Und Javon Carter finde ich halt auch einfach, die Offense ist jetzt auf einem Level angekommen, dass sie die Defense ermöglicht. Also weil er halt einfach länger spielen darf. Und,
ja,
und ich finde, er passt halt in dieses Bucks-Team voll gut rein. Und diese Kombination Point-of-Attack-mäßig, dass du halt Drew und ihn haben kannst, und dann wird die ganze Kacke noch abgesichert durch Lopez und Giannis. Ist halt einfach so eklig. Also die Bucks haben defensiv halt auch dadurch irgendwie noch ein zusätzliches Mittel gewonnen. Und ich finde, dafür ist Carter schon echt ein ziemliches Upgrade. Also weil der halt einfach letzte Saison, wenn sie ihn eingesetzt haben und er irgendwie, wenn Giannis isoliert hat oder wenn Giannis in Post gegangen ist und halt, dann halt das Double-Team kam, wenn dann Carter derjenige war, der irgendwie in der Nähe stand, von dem konntest du halt immer aushelfen, weil niemand seinen Wurf respektiert hat. In dieser Saison ist das halt irgendwie kein Thema mehr. Und insofern macht er da, finde ich, einen sehr großen Unterschied für das Team jetzt.
Ja. Ich meine, du hast ja ein Homer-Ding mit drin. Ich würde auch noch einen reinpacken, Alex Caruso, der zwar bekannt ist, aber wenn du da auf den Boxscore schaust, würdest du dir denken, hä? Okay, warum spielt er jetzt? Aber mit ihm sind die Bulls halt einfach immer besser. Also es ist halt einfach, also er hat da einfach einen riesen, riesen Einfluss. Also defensiv natürlich, vor allem offensiv. Was du gerade bei Carter gesagt hast, ist bei Caruso manchmal so ein bisschen das Problem, dass er halt einfach zu ungern wirft und auch der Wurf jetzt irgendwie schon ein Jahr jetzt nicht so richtig da ist. Aber er ist halt einfach sehr, sehr clever auf dem Feld und bringt da auch, also ist halt, spielt einfach Wing Basketball. Also wenn man es so simpel formulieren will. Und deshalb passt er da irgendwie auch ganz gut rein.
Absolut. Ich denke immer, der hat lange genug mit LeBron also grundsätzlich bei den Lakers gespielt und ist jetzt auch bei einer sehr, sehr kleinen Franchise, dass ihn jeder kennt, aber so was den spielerischen Impact angeht,
das,
hast du auf jeden Fall.
Genau, es war so ein bisschen so, das ist jetzt nicht der Erste, der dir in den Sinn kommt, beziehungsweise wenn du halt jetzt nicht so wie wir, aber wenn du halt casual bist, weißt du,
dann
ist vielleicht der Name nicht so geläufig, aber ne, wir Experten, das ist natürlich was anderes. Nein, aber sein Wert geht über seine Statistiken hinaus, so würde ich sagen. Also das, weil das ja auch Teil der Frage war. Deshalb. Und wie gesagt, ich wollte halt einen Homer drin haben. Und
ich dachte kurz, du sagst Patrick Williams, weil nicht so viel darüber gesprochen wird, dass der eigentlich auch eine ganz gute Saison
ist. Ja, eben. Patrick Williams passt. Also ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Ding, ne?
Sollen wir vielleicht einfach alle Bulls nennen?
Nee, es reicht.
Du hast den Köder genommen.
Es reicht. Die beiden. Baut um die beiden auf, aber. Und vielleicht Quentin Grimes, weil vielleicht ist ja Zach LaVine Dein Blick, schade, dass ihr Oles Blick gerade nicht sehen könnt, aber ja.
Ich glaube, wir müssen den Rest der Fragen wann anders machen.
Ich glaube, wir driften zu sehr ab. Aber wir haben ja schon gesagt, Freitag geht's weiter und dann auf Patreon. Und bis dahin könnt ihr bei Patreon, wie gesagt, ihr könnt euch überlegen, ob ihr Lust habt. Wenn ja, schaut gerne mal vorbei und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal wegen T-Shirt vorbei. Und damit haben wir den Ringschluss, den wir ja so gerne haben.
Absolut.
Also bedanken wir uns natürlich noch recht herzlich. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, immer möglich. Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer. Schaut einfach rein und folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schreibt uns auch gern an. Schaut bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Hatet nicht zu viel. Und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen.